Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Radl Info vom Dienstag, dem 13. Januar 2015. Die Themen heute. Die Unterschriften sind uns zugeflogen. Große Unterstützung für das Referendum gegen den zweiten Gotthard-Straßentunnel. Dann die Bauernlobby und die Bundesmillionen, wie wir Steuerzahlende die Fleischwerbung finanzieren. Und Wanderfantasien nach Lampedusa, ein Musiktheater gibt Asylsuchenden ein Gesicht. Am Mikrofon begrüßt Dwilma Roll.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten. Von Halt die Fresse, Lügenpresse nun zu viel Solidarität mit den getöteten Journalisten vom französischen Satiremagazin Charlie Hebdo. Die Pegida-AnhängerInnen sind wandelfähig. Gestern gingen in Dresden wieder rund 25.000 auf die Straße. Die Pegida bekommt Zulauf nach den Attentaten, viel stärker aber wächst der Widerstand dagegen. Allein in Dresden gingen am Samstag rund 35.000 gegen die Pegida auf die Straße. Laut Sonntagszeitung hat das Phänomen nun auch die Schweiz erreicht. Ende letzter Woche hätten christlich-rechte Kreise in Zürich einen Pegida-Ableger gegründet. Das Attentat auf Charlie Hebdo in Paris fordert ein weiteres Todesopfer. Ein französischer Polizeichef hat Selbstmord begangen. Er hatte sich vergangenen Mittwoch mit Hinterbliebenen der Opfer getroffen und laut dem Sender France 3 wenig später mit seiner Dienstwaffe erschossen. Der Kommissar sollte die Anschläge auf die Redaktion von Charlie Hebdo aufklären. Die Billag-Gebühren für den Radio- und Fernsehempfang kommen vors Volk. Das Referendum des Gewerbeverbandes ist zustande gekommen. Der Gewerbeverband kritisiert, dass künftig alle bezahlen müssen, unabhängig davon, ob sie die Fernseh- und Radioprogramme empfangen oder nutzen können. Zudem müssten selbstständig Erwerbende zweimal zahlen, als Privatpersonen und als Unternehmen. Die Schweizer Mediengewerkschaft SSM ist enttäuscht über das Referendum. Sie betont, die Gebühren pro Haushalt würden sinken, ohne dass der Service public gefährdet werde. Dies sei ein fairer Vorschlag des Parlaments. Das letzte Wort über die Billag-Gebühren hat nun das Volk, voraussichtlich Mitte Juni. Die Stadt Biel prüft eine Klage gegen die Partei nationalorientierter Schweizer PNOS. Die Seeländer PNOS-Sektion wirbt auf ihrer Homepage mit einem fiktiven sogenannten Kalender Afrikanische Dealer 2015. Die Stadt Biel geht von einem Verstoß gegen die Antirassismus-Strafnorm aus. Der Kalender ist eine Anlehnung an den Afrika-Kalender der Stadt Biel aus dem Jahr 2012 mit dem Ziel, die Vielfalt des Kontinents zu zeigen. Beat Feurer, Bieler SVP-Gemeinderat, bezeichnete den PNOS-Kalender gegenüber der NZZ am Sonntag als inakzeptable Verleumdung. Die PNOS droht nun auf ihrer Homepage ihrerseits damit, SVP-Gemeinderat wegen falscher Tatsachenbehauptung anzuzeigen. Kuti MC verabschiedet sich. Am 1. Februar gibt der Berner Rapper in Zürich eine letzte Performance, dann soll Schluss sein. Nach 15 Jahren und 5 Alben verabschiedet sich Jörg Halter von seinem musikalischen Alter Ego. Wie er im Newsletter schreibt, möchte er sich aber weiterhin der Kunst widmen, weiterhin schreiben und auch singen. Neuerdings Hochdeutsch, wie er gegenüber der Berner Zeitung sagte, weil die neue Spießigkeit vieler MundartmusikerInnen ihm nicht passe. Und noch zum Wetter. Morgen Mittwoch ist es wechselhaft, vor allem am Morgen kann es noch regnen. Und am Donnerstag ist es tagsüber recht sonnig. Gegen Abend ziehen wieder Wolken und Regen auf, bei höchstens 7 Grad.
Radl Info.
Braucht die Schweiz eine zweite Gotthardröhre, einen zweiten Straßentunnel durch die Alpen? Bundesrat und Parlament sagen Ja. Mit mehreren Milliarden will der Bund einen zweiten Tunnel bauen, um den alten zu renovieren. Danach sollen beide Tunnel nur je einspurig benutzt werden dürfen. Ein Witz, sagen viele. Und sie sagen auch, der vom Volk abgesegnete Alpenschutz wird mit dem Vorhaben torpediert. Deshalb haben verschiedene Umweltorganisationen, Grüne und linke Parteien das Referendum ergriffen. Heute Morgen wurde es eingereicht. Michael Spahr wollte vom Co-Präsidenten des Referendumskomitees und Alpeninitiative-Präsidenten Jon Pult wissen, ob es schwierig war, die benötigten 50.000 Unterschriften zusammenzukriegen.
Die Unterschriften sind uns eigentlich wörtlich zugeflogen. Wir haben ja über 120.000 Unterschriften heute einreichen können. Davon haben wir 75.000 auch beglaubigen lassen. Unsere Aktivistinnen und Aktivisten waren sehr, sehr fleißig. Wir sehen, wir haben eine starke, aktive Basis für eine vernünftige Verkehrspolitik und gegen die Lastwagenflut. Und es haben sehr viel mehr Menschen sich engagieren wollen, als wir erwarten konnten. Und das ist ein erfreuliches Resultat.
Das Referendum kommt zustande. Das Schweizer Volk wird also über eine zweite Gotthardstrassenröhre abstimmen. Noch ein paar hunderttausend mehr Leute müssen Sie jetzt überzeugen, dann auch tatsächlich Nein zu stimmen. Wie gehen Sie das jetzt an? Oder wird das auch so ein leichtes Spiel sein?
Nein, wir gehen davon aus, dass wir überhaupt kein leichtes Spiel haben werden, eine Mehrheit im Volk zu gewinnen, denn unsere Gegner sind stark und mächtig. Der Bundesrat, das Bundesparlament, die großen bürgerlichen Parteien, die Wirtschaftsverbände und natürlich vor allem die Straßen- und Lastwagenlobby, die ja direkt eigentlich davon profitieren will, dass die bewährte Schweizer Verkehrspolitik, die ja die schweren Güter verlagern möchte von der Straße auf die Schienen und die davon profitieren, wenn man jetzt das eigentlich untergräbt und noch mehr Straßenkapazität im Nord-Süd-Transit baut, die sind natürlich stark und deshalb wissen wir, dass es noch ein langes und hartes Stück Arbeit sein wird. Aber wir sind alles in allem zuversichtlich, weil wir glauben, dass die Argumente auf unserer Seite stehen. Die Schweizerinnen und Schweizer haben bis anhin schon gesagt, dass sie wollen, dass die Verlagerung stattfindet, dass sie nicht noch mehr Lastwagen aus ganz Europa auf unseren Straßen wollen, dass sie die Alpen schützen möchten.
Es scheint auch ein bisschen illusorisch, die Versprechungen, die gemacht werden, diese zweite Röhre sollte ja nur zur Entlastung für die Renovation der ersten dienen und danach dann nur noch einspurig befahrbar sein. Das tönt ja auch ziemlich absurd und das glaubt man kaum, wenn der Bundesrat dann käme, die zweite Röhre das Versprechen brechen würde, was ja wahrscheinlich auch passieren wird. Können Sie dann nicht auf Verfassungsebene mit der Alpeninitiative wieder zurückschlagen?
Ja gut, aber wir finden natürlich auch, wenn jetzt ein Ja käme, gibt es natürlich noch Mittel allenfalls, um den Alpenschutz zu verteidigen. Aber wir wollen dieses üble Spiel eigentlich von Anfang an verhindern. Und wie Sie richtig gesagt haben, kein Mensch in der Schweiz glaubt daran, dass wenn man eine ganze zweite Straßenröhre baut, diese dann nur halb benutzt wird. Das ist einfach total illusorisch und auch unehrliche Politik. Und auf der Straße habe ich gar niemanden gesehen, der daran geglaubt hat. Also selbst die Befürworter der zweiten Röhre befürworten diese eben deshalb, weil sie wollen, dass es mehr Straßenkapazitäten gibt. Also niemand baut zwei Wohnhäuser, um sie dann nur halb zu bewohnen. Niemand baut zwei Schulhäuser, um sie nur halb zu nutzen. Und deshalb baut auch niemand zwei Straßen, um sie nur halb zu nutzen.
Eine Tatsache bleibt aber, es gibt dauernd Staus vor dem Gotthardtunnel. Gestern Montag war er auch wieder zeitweise gesperrt. Was sind denn andere noch kräftige Argumente, mit denen Sie die Stimmbevölkerung überzeugen wollen, Nein zu stimmen?
Zum einen muss man ja sagen, dass je mehr Straßen man baut, desto mehr Verkehr zieht man an. Und weil wir ja hier von Transitstraßen sprechen, würde man vor allem auch Transitschwerverkehr anziehen. Das heißt, mit einer zweiten Röhre würde man schon mittelfristig auch nicht nur die Kapazität der Straße verdoppeln, sondern wahrscheinlich auch die Anzahl der Lastwagen, die durch die Schweiz fahren, mit all den Umweltemissionen, die damit zusammenhängen, das würde sich auch verdoppeln. Darum ist es illusorisch zu glauben, dass wenn man doppelt so viele Straßen baut, man dann keine Staus mehr hat. Man hat dann einfach noch mehr Staus und noch mehr Abgase, noch mehr Lärm und übrigens auch noch mehr Unfälle und Unsicherheit. Das ist mal das Grundsätzliche. Zudem muss man ja sagen, nächstes Jahr, 2016, wird der Gotthard-Bahn Basistunnel eröffnet. Die NEAD, der erste große Abschnitt der NEAD, das wird die modernste, leistungsfähigste Transitinfrastruktur sein, die unser Land je gesehen hat. Und das ist auch die Grundlage, um bei der Verlagerungspolitik, also einer Politik, die dafür sorgt, dass möglichst viele Güter eben von der Straße weg von den Lastwagen auf den Zug, auf die Schiene kommen, dass die dann wirklich auch vorangetrieben wird. Und so würde sich natürlich auch die heutige Straße entlassen. Es würde weniger Lastwagen geben. Aber das ist eine Frage des politischen Willens und bis anhin war die Mehrheit leider nicht wirklich aktiv daran, diese Verlagerungspolitik, die ein Auftrag ist unserer Verfassung, wirklich korrekt umzusetzen.
Das sagt John Pult, Präsident der Alpeninitiative. Offen ist noch, wann das Volk über die zweite Gotthardstraßenröhre abstimmt. Spannend wird es vor allem dann, wenn die Abstimmung noch vor den Wahlen diesen Herbst stattfindet.
Rabe Info.
2,8 Milliarden Franken Direktzahlungen erhalten die Schweizer Bauern und Bäuerinnen jedes Jahr. Daneben fließen über weitere Kanäle weitere Bundesmillionen an die Schweizer Landwirtschaft. Vor allem der Schweizerische Bauernverband hat ergiebige Kanäle zum Staat und dessen Schatullen. Über Umwege finanzieren Steuerzahlende offenbar Werbekampagnen für landwirtschaftliche Produkte. Das deckt die Umweltschutzorganisation ProNatura in der jüngsten Ausgabe ihres Magazins auf. ProNatura zeigt auf, wie der Bauernverband an Bundesgelder gelangt und wie er ein System aufbaut, das auf Überproduktion ausgelegt ist. Unser Praktikant Jonas Jakob berichtet.
Die Bauernlobby sei ein Konglomerat zwischen dem Schweizerischen Bauernverband und dessen Mitgliedern. Das sagt Marcel Liner, Projektleiter Landwirtschaftspolitik bei ProNatura. Ein anderer Teil dieser Lobby sind Traktoren- und Maschinenhändler oder Agro-Grosskonzerne wie die Fenaco, welche Kraftfutter produziert. Der größte Teil dieser Lobby aber machen Fleisch- und Milchverarbeiter aus. Grosskonzerne wie zum Beispiel Bell oder Emmi generieren Milliarden. Auch deren Interessensgemeinschaften wie Proviant oder Swissmilk profitieren von der Schweizer Landwirtschaftspolitik. Alleine Proviant erhält jährlich 6 Millionen für sogenannte Absatzförderung und Werbung. Für ProNatura ist die staatliche Unterstützung von solchen Interessensgemeinschaften nicht mehr zeitgemäß.
Diese Absatzförderung ist aus meiner Sicht ein alter Zopf aus der alten Landwirtschaftspolitik der 60er, 70er und 80er Jahre. Aus dieser Zeit, wo wir diese massiven Überschussprobleme hatten bei Milch, Butter, Fleisch und die dann dazu geführt hat, dass man eben das System der Produktionssubventionierung umgestellt hat auf die Direktzahlungen. Und der größte Anteil der Gelder, der Steuergelder, sind heute Direktzahlungen, also die direkt an die Bauern ausbezahlt werden. Und dann gibt es aber immer noch so einen Topf, die eben eine Absatzförderung zum Beispiel ist so ein Topf, immerhin 50 Millionen Franken, wo dann eben auch andere Ziele unterstützt werden. Das geht dann in die Kommunikation rein. Bell als Beispiel ist ein Milliardenkonzern und macht massive Gewinne. Und da ist es schon fraglich, ob so ein Konzern auch in den Genuss von Steuergeldern kommen soll durch die Absatzförderung.
Die Fleischproduzenten sind sich sicher, Herr und Frau Schweizer wollen viel Fleisch essen. Deshalb müsse man ihnen Schweizer Fleisch schmackhaft machen. Und dafür brauche es Werbeslogans wie «Fleisch, alles andere ist Beilage». Marceliner von ProNatura zweifelt jedoch, ob es Sinn macht, den Fleischkonsum in der Schweiz weiter anzukurbeln.
Grundsatz ist, wir essen in der Schweiz zu viel Fleisch. Doppelt so viel, als nur gesundheitlich verträglich ist, oder? Und da habe ich noch gar nichts gesagt von der ökologischen Seite, oder? Die Ammoniakprobleme aus der Gülle, die dann anfällt. Die Kraftfutterimporte, oder? Wir brauchen 100.000 Hektar nur schon für die Soja, für den Sojaanbau in Brasilien. Da kommen massive Flächen im Ausland dazu, die wir brauchen, um unseren Fleischbedarf zu decken, ja. Und es ist sehr fraglich, ob diese Fleischwerbung mit Steuergeldern finanziert werden muss.
Marcel Liner von ProNatura stellt nicht das Direktzahlungssystem in Frage, sondern die Massenproduktionspolitik. Der Bund müsse verstärkt nachhaltige Landwirtschaft fördern. Absatzförderung, wie sie im Moment betrieben werde, setze falsche Anreize.
Es gibt sehr viele intensiv produzierende Betriebe und diese intensiv produzierenden Betriebe, die brauchen sehr viel Kraftfutter, sehr viel Dünger, sehr viel Pestizide. Die profitieren natürlich von der Absatzförderung des Bundes, oder? Das sind aber auch diese Betriebe, die nicht unbedingt für den Markt produzieren. Das sind nicht Labelbetriebe. Labelbetriebe, die haben eigentlich viel weniger Probleme. Die lösen einen Mehrwert auf dem Markt. Und das ist eigentlich das Problem, dass eine Politik, wie wir sie heute immer noch haben, eben Betriebe fördert, die Massenware produziert und nicht Qualitätsprodukte. Das ist aber ein Teil der Bauern und ich muss Ihnen wirklich sagen, es gibt auch die anderen Bäuerinnen und Bauern, die sich bewusst sind, dass sie einen Leistungsauftrag der Gesellschaft haben und für das eigentlich relativ viel Steuergelder bekommen und ihre Arbeit auch sehr gut machen. Das möchte ich auch betonen.
Das sagt Marcelina, Projektleiter Landwirtschaftspolitik bei ProNatura Schweiz.
Rabe Info.
Lampedusa, die Insel im Mittelmeer, ist zum Symbol geworden für das Flüchtlingselend im Süden Europas. Fast täglich kommen Boote an, überfüllt mit Flüchtlingen aus Afrika oder dem Nahen Osten, auf einer Reise der Hoffnung ins friedliche und wohlhabende Europa. Über 3000 Menschen starben letztes Jahr im Mittelmeer. Die Menschen, die es bis nach Europa schaffen, finden hier meist nicht das vor, was sie sich vorgestellt haben. Europa heißt sie nicht willkommen, sondern pfercht sie in Zentren, Gefängnissen ähnlich. Den tausenden namenlosen Asylsuchenden widmet die Theatergruppe Matterhorn Produktionen das Stück nach Lampedusa Wandererfantasien. Ab morgen Mittwoch ist es im Toschotheater in der Berner Reitschule zu Gast. Michael Spahr hat rein gehorcht.
Ich komme aus Togo.
Sie kommen aus Togo.
Er kommt aus Togo. Ghana.
Ghana?
Togo.
Togo.
Côte d'Ivoire.
Gambia.
Irak.
Nach Lampedusa ist im Grunde genommen ein, wir nennen es ein romantisch-dokumentarisches Musiktheater, weil es zum einen aus dokumentarischem Material besteht aus dem schweizerischen Asylwesen. Wir haben Interviews geführt mit Asylsuchenden und wir haben offizielle anonymisierte Dokumente benutzt. Und zum anderen verwenden wir Musik aus der Romantik, die das Thema Fremdsein, Heimatsuche, Heimweh zelebrieren.
Zeigt mir doch den Weg zurück, den lieben Weg zum Kinderland.
Wandererfantasien ist der Titel von dem Klavierstück, was dem Ganzen zugrunde liegt und auch von einem Lied, wo ein Wanderer einfach seine Heimat sucht, also das Land sucht, wo er zu Hause ist, das seine Sprache spricht. Und das wurde natürlich damals in einem ganz anderen Kontext geschrieben. Nimmt man das aber wörtlich, nimmt man den Text wörtlich und vergisst mal den historischen Zusammenhang aus der romantischen Zeit, dann könnte das eins zu eins eigentlich die Aussage eines Asylsuchenden sein. Und wir haben festgestellt, auch in den Gesprächen mit vielen Betroffenen, dass die Fantasien, die Wünsche, die Sehnsüchte, die sie haben, natürlich sehr wohl vorhanden sind. Also von daher das Wort Wandererfantasien ist, das, was man erhofft, das, was man erwartet, entspricht ja nicht dem, was man dann vorfindet hier. Wir haben die Leute angetroffen in unterirdischen Asylbunkern, die man von außen fast nicht findet, wo es kalt war. Also es war alles andere als paradiesisch, die Situation, in der sie sich befanden.
Sie hatten gedacht, es sei eine Art Hilfsstelle für Leute, die in Schwierigkeiten sind, dass man ihnen hilft, ihnen etwas zu essen gibt, einen Schlafplatz, irgendetwas Menschliches hatten sie gedacht. Aber so etwas hatten sie noch gar nie gesehen. Sie möchten nicht sagen Gefängnis.
Wir haben sehr, sehr viele Leute angefragt, telefoniert, bis man dann über jemanden, der jemanden kennt, der wiederum jemanden kennt, plötzlich an eine Person gelingt, die eine andere Person kennt, die zum Beispiel ein Asyldurchgangszentrum leitet und bereit war, mit uns zu sprechen und dann auch uns den Zugang zu verschaffen zu Asylsuchenden, die wiederum bereit waren, mit uns zu sprechen. Und es hat einfach sehr, sehr lange gedauert, zum Teil auch das Vertrauen zu gewinnen von Asylsuchenden, die zum Großteil sehr misstrauisch sind, die auch nichts Negatives sagen möchten, weil sie Angst haben, dass das vielleicht dann einen negativen Einfluss haben könnte auf ihren Asylentscheid, die gar nicht genau wissen, was wir vorhaben mit dem Theater, die sich nicht exponieren möchten. Also einige hat es auch Mut gekostet, überhaupt in die Aufführung zu kommen. Wir mussten ihnen versprechen, dass sie nicht auf die Bühne müssen, dass wir ihren Namen nicht nennen, und sind dann gekommen. Also es sind ganz andere Realitäten, mit denen wir konfrontiert wurden.
Ich komme vom Gebirge her.
Was wir ja gemacht haben, und deswegen war es auch wichtig, dass wir diese sehr lange Zeit hatten, um das Stück zu entwickeln, wir uns immer wieder gefragt haben, wie können wir überhaupt diese Geschichten erzählen, ohne dass es anmaßend ist und ohne dass wir jetzt so tun, als ob wir diese Schicksale erlebt hätten. Und haben dann einen guten Weg gefunden, wie ich glaube, indem wir einfach sagen, wir erzählen aus unserer Sicht, wie wir es erleben. Und die Geschichten werden abgelesen zum Großteil aus Dokumenten oder und dadurch in die Figur des Sängers eigentlich hinein projiziert. Und wenn der Sänger dann anfängt zu singen, ich komme vom Gebirge her, es tost das Meer, wo ist das Land, das meine Sprache spricht, ein berühmtes romantisches Lied. Und vorher hat man aber gehört, was über ihn erzählt wird, beziehungsweise was über einen jungen Mann erzählt wird, dann bringt man plötzlich diese beiden Geschichten zusammen. Und das funktioniert sehr gut. Und das hat auch vor den Betroffenen sehr gut funktioniert.
Aber Vater und Mutter sind lange tot. Es nimmt mich dort niemand mehr. Es kennt mich dort niemand mehr.
Jedes Mal im Zusammenhang mit der Aufführung laden wir die Theaterzuschauer noch ein zu einem Anlass, wo sie die Möglichkeit haben, Asylsuchende mal persönlich, privat kennenzulernen und nicht nur aus Schlagzeilen aus der Zeitung. Und das hat eigentlich immer sehr gut funktioniert, weil wir auch viel gehört haben von Leuten aus unserem Bekanntenkreis, die sagen, ja, wo sind sie denn eigentlich, die Asylsuchenden? Man sieht die ja gar nicht. Man liest immer drüber, aber man sieht die ja gar nicht. Und wir möchten sie einfach sichtbar machen, beziehungsweise den Theaterzuschauern, den Leuten, die sich das anschauen, auch Wege aufzeigen, wie sie sich engagieren können oder wie sie sich informieren können, sich selber ein Bild machen können und eben den Kontakt zu Menschen suchen. Mir haben einige Asylsuchende gesagt, es freut sie wahnsinnig, wenn sie in ihrem Dorf, wo sie jetzt einquartiert sind zum Beispiel, über die Straße gehen und sie jemand grüßt, weil das die Ausnahme ist.
Das Gericht erachtet Ihre Schilderungen als nicht glaubwürdig. Ihr Asylgesuch ist abgelehnt.
Ich kann nicht zurück. Sein Asylgesuch wurde abgelehnt.
Ihr Härtefallgesuch wurde abgelehnt.
Er lebt jetzt seit 10 Jahren in der Nothilfe.
Ich bin untergetaucht.
Abgewiesen.
Er wurde als Flüchtling vorläufig anerkannt.
Nicht Eintretensentscheid.
Nicht rückführbar.
Anerkannt.
Abgewiesen.
Abgelehnt.
Das Theaterstück nach Lampedusa, Wandererfantasien von Ursina Greuel. Ihre Stimme hörten Sie im Beitrag, und Daniel Hellmann läuft morgen Mittwoch, am Freitag und am Samstag im Dojo Theater in der Berner Reitschule. Mehr Infos gibt's im Netz auf dojo.ch und matterhorn.li. Zudem lädt die Theatergruppe zum Asyltreff in der Berner Pauluskirche jeweils am Montag von 14 bis 16 Uhr.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's vom Rabe Info für heute. Die nächste aktuelle Ausgabe gibt's morgen um 11. Beigetragen zur heutigen Sendung haben Michael Spar und Jonas Jakob. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilma Raldi. Ich wünsche dir gute Woche. Bleibt dran, habt's gut.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.